Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben die Gruppenphase dieses doch arg verkürzten Champions Cup und Challenge Cup hinter uns gebracht. Nicht das spannendste Wochenende in der höchsten Spielklasse, aber natürlich mit der üblichen Portion Spannung und packenden Duellen in der besten Liga der Welt, der Pro D2. Und um darüber zu reden, natürlich wieder mit unserem Pro D2 und generellen Rugby-Experten Oskar. Schöne Grüße nach Brief.
Hallo Marc, schöne Grüße nach Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut. Und bei der Gelegenheit direkt die Frage, hast du denn heute Morgen, bist du aufgestanden, sofort Netflix angemacht und hast du die neue Serie der Six Nations angeguckt? Vollkontakt.
Oh, schön wäre es gewesen. Tatsächlich jetzt nach der Aufnahme ist die erste Folge eingeplant. Und dann spät ins Bett und dann kann man hoffentlich ovale Träume haben.
Hoffentlich. Ich hatte das große Glück, heute meinen freien Tag zu haben. Ich musste erst, glaube ich, um 9 aus dem Bett. Dementsprechend konnte ich mir schon eine Folge anschauen und muss sagen, ich glaube, es ist wirklich ganz gut geworden und stimmt einen auch gut auf das ein, was jetzt die nächsten Wochen kommen wird.
Was war die erste Folge?
So eine generelle, wie soll man sagen, Erklärung vielleicht oder Vorstellung der Teams und der Ambitionen. Ja. Sowas in die Richtung. So würde ich es vielleicht am besten umschreiben.
Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr darauf, auch wenn das vielleicht eine Serie ist, die mehr für Einsteiger ist als vielleicht langjährige Fans, aber nichtsdestotrotz ist ja jede Rugby-Folge erstmal oder jedes Rugby-Thema erstmal eine schöne Sache, von daher.
Besser eine Netflix-Serie über Rugby als keine Netflix-Serie über Rugby.
Ja. nischiges Thema, aber für die, die Interesse haben, natürlich, eine andere Rugby-Doku gibt es auch noch auf Netflix, nämlich über Ian McKinley, den Verbinder von Benetton Treviso. Falls ihr dort Interesse habt, diese einstündige Doku ist auch auf Netflix. Ich muss ja auch mal mit den Hipster-Themen um die Ecke kommen. Der Aufmacher ist ja, dass er immer mit seiner dicken Sportbrille gespielt hat oder spielt vielmehr. Apropos durch dicke Gläser schauen.
Gute Überleitung.
Werfen wir mal einen Lupenblick, einen kleinen, sehr verschärften Lupenblick auf die Rugby Europe Championship, die ja nicht ganz Six Nations sind, aber ich wollte gerade sagen, zumindest sechs Nationen dabei haben, aber auch das stimmt ja mittlerweile nicht mehr. Aber der Kader für das Spiel gegen Georgien steht ja Alban Ramet und Emmanuel, dessen Nachnamen ich vergessen habe, von Massy und Limoges sind nicht dabei, aber drei Frankreich-Legionäre haben wir und zumindest einen dieser drei Kandidaten konnten wir ja letzte Woche in diesem Podcast schon anteasern.
Die kurze Leitung nach Wann hat uns gezwitschert.
Erik Marx, Mika Tumenev und Michel Himmer sind im Kader gegen Georgien, zumindest bei Himmer und Tumenev war das ja keine große Überraschung, beide ja in Hongkong mit dabei gewesen. Erik Marx hat jetzt am Freitag noch auf dem Feld gestanden. Was erwartest du von dem Spiel gegen Georgien?
Also erstmal freue ich mich natürlich, dass es wieder ein Spiel im Norden gibt. Ich glaube, es wird einen hohen Andrang geben. Es wird ein richtig schönes Rugbyfest werden. Persönlich freue ich mich dafür auch darüber, dass Jonathan Maser vom Berlin Rugby Club dabei ist. So ganz persönlich. Dass er irgendwie auch jemand ist, die Berlin-Flagge hochhält. Und gehe aber natürlich, glaube ich, wie die meisten davon aus, und damit werde ich jetzt niemanden überraschen, dass Georgien dann doch die beste Rugby-Mannschaft ist und auch wenn mit einem zweiten oder dritten Anzug angereist wird, man immer noch hoch gewinnen wird. Nichtsdestotrotz ist das gute Werbung für den Rugby-Sport und fahrt hin, guckt euch das an, das wird gut werden, auch wenn Deutschland wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Ich weiß nicht, du gehst ja hin, oder Marc?
Ist Stand jetzt geplant, der ein oder andere von euch hat mir ja auch schon geschrieben, wobei viele von euch mir schon geschrieben haben, dass sie planen, mit Verein und Team da zu sein, also wahrscheinlich nicht ganz nüchtern genug sein werden, um sich über Rugby, mit mir über französischen Rugby auszutauschen, aber ich werde da sein und ich werde dann vielleicht einmal kurz irgendwo einen Bierstand anpinnen, wo ich in der Instagram-Story, wo ich mich befinde, und wer dann Bock hat, kann quatschen kommen und dann schauen wir, wie das läuft. Aber ich werde da sein, freue mich auch tatsächlich. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der sich nicht über die gesperrte Sitzplatztribüne ärgert, weil ich sowieso lieber stehe. Von daher freue ich mich da sehr drauf.
Was erwartest du von Deutschland in dem Turnier? Hast du schon irgendwie... Was glaubst du?
Ich bin ja generell ein positiver Mensch. Ich bin ja ein positiver Mensch. Ich versuche, ich weiß, es kommt diesen Podcast nicht immer so rüber, aber ich versuche ja ein positiver Mensch zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, von den potenziellen 5 Spielen, die Deutschland in diesem Turnier spielen wird, oder die Deutschland, das Team von Rugby Deutschland spielen wird, gehe ich schon davon aus, dass sie zumindest in 2,5 eine realistische Chance haben, ein gutes Spiel zu machen. Nicht gegen Georgien, wahrscheinlich auch nicht gegen Spanien in Spanien. Aber zumindest in der Theorie, auch wenn ich von einer vermutlichen Niederlage ausgehen würde in den Niederlanden, können sie dort ein knappes Spiel machen und hinterher gegen Belgien und oder Polen sollte eigentlich ein Sieg absolut drin sein.
Ja, sehe ich genauso. Ich denke, Polen und auch Belgien besiegen wir, ob zu Hause oder auswärts. Ich glaube, das schafft Deutschland. In Madrid gegen Spanien sehe ich ähnlich, es wird sehr schwer werden. Und auch die Holländer mit einem guten Kader haben auch nicht alle französischen Spieler dabei. Also jetzt Renger van Aerten ist nicht dabei. Jetzt aus Brief, also ist auch nicht der A-Kader, der nominiert wurde, oder das Beste, was irgendwie geht. Aber ich denke dennoch ein guter Kader und aber auch ein Spiel, was Deutschland gewinnen kann, denke ich. Aber wie gesagt, Spanien und Georgien werden, denke ich, ja, eine richtige Hausnummer. Wird auf jeden Fall schwer werden. Ja.
Aber das ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt, sich mal gegen die, oder zumindest für die Kleineren nicht verkehrt, sich auch gegen die Größeren messen zu können. Ist ja für mich auch immer so ein kleines bisschen der Haken, den der Rugby in Deutschland hat, selbst wenn das Nationalteam, ne, das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, selbst wenn das Nationalteam gegen Georgien gewinnen würde, was sie nicht werden, hätte der deutsche Rugby verdammt wenig davon, weil die breite Öffentlichkeit sagen wird, wir haben gegen Georgien gewonnen. Hä, natürlich haben wir gegen Georgien gewonnen, da wohnen 5 Menschen. Das ist ja immer so dieses Problem, dass man als, sagen wir mal, größtes Land auf dem Kontinent hat, dass man in den meisten Spielen zumindest als nomineller Favorit in den Augen der nicht informierten Öffentlichkeit gelten wird. Natürlich erwartet die Öffentlichkeit, die keine Ahnung von Rugby hat, dass man gegen Rumänien gewinnt. Natürlich erwartet die Öffentlichkeit, die keine Ahnung von Rugby hat, dass man gegen Georgien gewinnt. Und wie sie alle heißen. Ne? Aber dass die Realität sportlich eine andere ist, das ist, glaube ich, erstmal die große Herausforderung der Öffentlichkeit, das beizubringen.
Stimmt auf jeden Fall. Jetzt, wo du es angesprochen hast, Rumänien-Spiel, das letzte deutsche Spiel, an das ich mich richtig erinnern kann, damals war noch auf Sport 1 gelaufen. Und ich kann mich wirklich erinnern, wie ich vor der Glotze saß, oder wirklich noch vor dem richtigen Fernseher, was machen wir heute eigentlich gar nicht mehr, und mir dieses Spiel angeschaut habe und wie sehr mich das begeistert hat. Damals ja Erik Captain gewesen. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch gar keine 18 Jahre alt. Aber das war so eins der besten, das war so Deutschland Rugby Primetime, der Sieg gegen Rumänien. Ich glaube, besser wurde es dann nicht mehr.
Danach ging es erstmal eine ganze Weile lang nicht bergauf.
Ja. Einfach nur so. Ja.
Aber es ist ja alles in Ordnung. Ich bin mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ich gar nicht so sicher weiß, ob Deutschland wirklich, oder ob es für in diesem Land ein erfolgreiches Nationalteam braucht, um den Sport populär zu machen. Es hilft sicherlich, aber ob es wirklich eine zwangsläufige Voraussetzung ist, bin ich mir nicht sicher. Aber so ein Event einfach irgendwo 4.000 Leute, 5.000 Leute in zusammenkommen, zeigen irgendwie, die Rugby-Gemeinschaft existiert und sie kann wachsen, und ich glaube, das ist erstmal für das Gemeinschaftsgefühl eine tolle Sache nach einem Jahr 2023 und den Jahren davor, die für die Rugby-Community in diesem Land sicherlich nicht einfach waren.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen kommt hin, fahrt nach Dessau und unterstützt die schwarzen Adler. So, jetzt schreibe ich erstmal eine Rechnung an den DRV. Nein, aber also fahrt wirklich hin.
Ja. Und wie gesagt, also wenn ihr Interesse an einem formellen Treffen habt, schreibt mir gerne. Stand jetzt würde ich es nicht planen, weil wenn ihr alle mit euren Kumpels da seid, dann ist das absolut fair, dann dränge ich mich auch nicht auf. Aber wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Apropos Dinge irgendwie hinkriegen, Fabien Galthié musste ja für seinen Six Nations Kader für Frankreich ja auch ein bisschen improvisieren für seinen vorläufigen Kader. 8 Spieler weniger gehabt als sonst zur Verfügung und entsprechend auch so ein kleines bisschen das Team, das er nominiert hat. Was waren für dich in dem Six Nations Kader von Frankreich die Überraschungen im positiven Sinne? Wen hast du vermisst und beneidest du Fabien Galthié um seine Möglichkeiten?
Also erstens wieder ganz persönlich, ich freue mich unglaublich für Esteban Abadi. Letzte Saison mit ihm zusammengespielt, jemand, der wie kein anderer, glaube ich, die Gassen versteht, ein super Springer ist, den du wirklich nehmen kannst, hochwerfen kannst, also ich meine wirklich hochwerfen, sodass er mit seinen Füßen auf Kopfhöhe ist, der einfach ein rissbar gutes taktisches Verständnis hat und ich mir eigentlich auch schon gedacht habe, dass mit Laurent Sompare, also auch so einem Gassenexperten, eher jemand ist, der auf jeden Fall für die Nationalmannschaft in Frage kommt. Ich glaube auch nicht nur im Trainingskader, sondern auch wirklich spielen wird.
Er wurde heute leider schon nach Hause geschickt, echt? Aber erstmal für dieses Wochenende erstmal zumindest wieder dem Verein zur Verfügung gestellt. Aber das heißt ja erstmal noch
nicht. Sehr schade. Turnier ist noch lang. Ich glaube wirklich fest daran, dass er auch eine Gasse im internationalen Wohl dominieren kann, weil er hat sie mit Brief dominiert. Ich meine, wir sind abgestiegen, wir waren die beste Gasse im Championat. Und das heißt schon was, ne? Also wenn du mit dem nominell schlechtesten Team, das absteigt, eine Gasse dominierst. Und ich glaube, er macht das in Toulon genauso, wie er es in Brief gemacht hat. Er ist ein Topspieler. Als zweites für mich sicherlich Paul Grabillac, nach 4 Jahren wieder zurück in der französischen Nationalmannschaft. Auch jemand in der zweiten Reihe, der es super verdient hat. Ein super Typ. Ich kann mich erinnern, mein erstes Training mit den Profis. Hat mich sofort an die Hand genommen, mir alles gezeigt in Paris. Und wir haben die ersten Pässe ins Stade Jambon gemeinsam gemacht, in meinem ersten Profi-Training. Also auch das so eine persönliche Geschichte, wo es einfach jemand ist, der es verdient hat. Und ich denke, Fabien Galthié hat viele Optionen und ich glaube, einfach war das nicht, die Jungs zu nominieren und dementsprechend beneide ich ihn nicht um deinen Job. Wie siehst du es denn? Hat er die Richtigen nominiert? Oder hat er jemanden vergessen?
Also für mich, also ich meine, wir sehen ja schon, dass es eine Liste ist, die aufgrund der Größe sehr auf Spieler setzt, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Ich meine, jetzt kannst du über den Cameroun Rookie natürlich sagen, der war schon immer dabei, aber natürlich einer, der zweite, dritte Reihe gut covern kann. Und für mich dann so ein bisschen auch die Erklärung, weshalb es ein Antoine Gilbert geschafft hat. Ein Spieler, den ich nicht unbedingt erwartet hätte, aber ja, kann 10 spielen, kann 15 spielen, hat auch schon 9 gespielt für Racing. Einer, der unglaublich viel covern kann. Geht natürlich auf Kosten von Antoine Astoy, was etwas überraschend war, wo man gedacht hat, naja, ohne Romain Tamac ist das sicherlich die zweite Wahl auf der 10. Und vielleicht auch einer, wo wir bei Ex-Briefspielern in Toulon sind, Enzo Hervé, der vielleicht auch für den auch eine Lücke da gewesen wäre, vor allem ohne Astoy. Aber stattdessen Antoine Gilbert, wahrscheinlich aufgrund seiner Vielseitigkeit und Thomas Ramos als Zehnersatz. Sekou Makalou vielleicht noch so ein anderer Spieler, wo man sagt, gerade beim Thema Vielseitigkeit hätte man den erwartet. Auch ein Spieler, bei dem, ich meine, er kann dritte Reihe spielen, er kann Wings spielen, er kann halt unglaublich viel.
Was man bei Sekou auch sagen muss, er ist nominell dritte Reihe Stürmer, aber der schnellste in Paris gewesen, also was GPS-Daten angeht. Der Typ ist unglaublich schnell, ein richtiger Athlet. Aber deswegen, also das ist unglaublich. Aber ja, Marc, bitte.
Für mich, glaube ich, einfach so ein Spieler, ich weiß nicht, wer sich an die unsäglichen Edinburgh-Geschichten zurückerinnert. Aber ich glaube, so ein Spieler, der sich von seinen Skandalen nie so richtig erholt hat. Ob es jetzt nur Edinburgh war, die verbotenen Partys nach dem Spiel gegen Schottland, die da ein bisschen eskaliert sind, oder auch der Zwischenfall, wo sein Bruder in einem Top-14-Spiel bei einer Schlägerei auf dem Feld eingegriffen hat, also wortwörtlich eingegriffen hat. ich glaube, das ist so diese Themen, wo von denen er sich image-technisch nie wirklich erholt hat. Und das ist dann für mich wahrscheinlich so die Erklärung, weshalb da andere Spieler den Vorzug bekommen haben. Also so muss man schauen. Ich glaube ansonsten nicht allzu viele Überraschungen. Auch ein Deportär, wo man sagen könnte, so erfahren ist er ja noch nicht. Aber der macht ja eine fantastische Saison. Nolan Le Garec war der offensichtliche Ersatz für Antoine Dupont. Beziehungsweise hinter Maxime Lucas sicherlich, aber auch ein Baptiste Couillou kann sich da eigentlich nicht beschweren, dahinter gelandet zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es ähnlich wie du. Für mich ergibt das alles Sinn, was nominiert wurde und was auch nicht nominiert wurde. Was mich auch freut natürlich, dass viele junge Gesichter dabei sind. Emile Gaëtan, Pierre Barret, Deporter. Und ja, ich glaube, das sind eben die jungen Gesichter, die die französische Nationalmannschaft braucht. Auch Mathias Alagaouf von Toulon, 22-jähriger zweiter Reihe-Stürmer. Und ja, das ist halt ganz klar, dass es da eine Verjüngung gibt aus einigen Positionen, dass man den nächsten World Cup in 4 Jahren jetzt schon vorbereitet. Und ich denke, das sind die richtigen Schritte.
Ich muss ganz offen sagen von meiner Seite, und das ist eine sehr persönliche Erfahrung, aber ich bin immer, wenn ich den ich habe nie wirklich drauf geachtet, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass Halangau Australier ist. Aber wahrscheinlich auch nur, weil wir ich hatte damals in der Bonne, hatte ich einen guten Bekannten, Daniel Halangau, Hangers, wie er so schön genannt wurde, der eben Australier war, australischer Seenationalspieler damals gewesen. Tatsächlich für den Durchbruch von George Tuinukuafi und Nafitui Tawaki gesorgt bei uns. Also er hat mindestens einem All Black zu seiner Karriere verholfen. Aber ich glaube, deswegen so ein bisschen immer bei mir im Kopf ein Australier gewesen. Eigentlich nur ein kleiner Shoutout an jemanden, der diesen Podcast nicht hört, weil er kein Deutsch kann. Aber
Shoutout. Schau mal das raus. Was man an der Stelle auch sagen muss, auch weil, was heißt an der Stelle eigentlich gar nichts damit zu tun, aber weil der Name direkt drunter steht, Anthony Jolange von Toulouse, nominiert gewesen, leider Kreuzbandriss, wieder verletzt und jetzt nicht dabei, der Mann hat richtig bitter. Pech. Ja. Also wir haben ja auch die Reha zusammen machen dürfen, in Cap-Breton, und nach der Reha so schnell zurückzukommen, die Weltmeisterschaft zu spielen, auch noch gut zu spielen und zu performen und sich jetzt ein Spiel vor den Six Nations Vorbereitungen, sich so wieder so schwer zu verletzen, wieder eine OP machen zu müssen, wieder durch den gleichen Mist gehen zu müssen, das tut mir richtig leid. Und das andere Knie auch sogar auch noch, ne, wenn ich richtig verstanden habe jetzt. Ja. Also nicht mal, dass das gleiche Knie kaputt geht, da kann man wenigstens sagen, keine Ahnung, nicht gut rehabilitiert, aber dass jetzt das andere Knie kaputt geht, das ist natürlich also Pech hoch 10, schlimmer geht's gar nicht. Und hoffe, dass er sich davon schnell erholt.
Generell für Toulouse kein gutes Spiel gewesen gegen Bath. Emmanuel Meafu auch verletzt. Im Kader stand ein bisschen kurios vorher diese 3 Stunden Irritation um Posolo Tuilangi, der, wo es denn hieß, ist nicht großer Schock für Galtier, ist nicht spielberechtigt für Frankreich. Und dann 2 Stunden später, doch, ist spielberechtigt. Wir haben es geklärt. Und dann wurde er nicht nominiert.
Wobei man jetzt sagen muss, er ist Marco Si zum Training eingeladen worden. Also ist dabei er, Léo Barré, Akti Sogbe und dann noch ein paar andere, glaube ich.
Ja, er ist nachgerutscht, aber es war sehr viel Drama für einen Spieler, der nicht dann in der Liste gelandet ist, muss ich sagen. Aber gut, ansonsten glaube ich insgesamt eine Liste, mit der man absolut leben kann. Also, ich meine, auf einigen Positionen, warum man nicht einfach wird am Ende des Tages sowieso einfach die Hintermannschaft von Bordeaux aufstellen und dann wird es schon irgendwie
läuft dann schon irgendwie, ja. Le Cuj, Alibert, Dupont, Penaud.
Na, Dupont, Pierre Barret und Mofana und ich glaube, das läuft.
Du stellst einfach Bordeaux auf, ja.
Ja, stimmt. Du stellst einfach Bordeaux auf.
Deporté läuft ja auch noch irgendwo rum.
Was kurios sein könnte, also so ein bisschen, weil sie könnten, obwohl sie die gesamte Hintermannschaft von Bordeaux aufstellen können, hat es kein einziger Stürmer von Bordeaux in den Kader geschafft. Ja, ich weiß nicht. So vielleicht auf die kleine Liste von Kuriositäten, die diese Liste zu bieten hat. Aber
wenn wir schon bei Liste sind, Marc, ich weiß ja, du bist ja französischer Rugby-Fan. Ich weiß nicht, inwieweit hast du dich denn mit den anderen Kader-Nominierungen beschäftigt, um vielleicht zu diskutieren, wer ist diese Six Nations nach dem World Cup, wer aus deiner Meinung nach, wer ist vorne mit dabei, wer spielt um den Titel und ist Frankreich vielleicht sogar in der Lage, wieder zu gewinnen? Oder ist es diesmal ein anderes Team, das das Rennen macht?
Also ich sage Folgendes, ich habe keine Ahnung, aber weil ich mich null damit auseinandergesetzt habe, aber ich sag mal, keine Ahnung hat ja bis jetzt noch keinen Sportjournalisten davon abgehalten, seine Meinung zu äußern. Und ich gehe stark davon aus, dass Frankreich ein Stück weiter ist als die anderen Länder, die sich auch im Umbruch befinden. Mhm. Schottland sicherlich mit in der besten Position, wenn man das so sagen darf. Meine Irland für mich noch so ein kleines bisschen Fragezeichen, weil ich nicht weiß, wer da aktuell der Zehner ist. Weil die einzigen beiden Zehner, die mir bei Irland einfallen, Johnny Sexton mittlerweile mit seinen gefühlten 270 Jahren endlich in Rente und Joey Carberry wechselt am Ende der Saison nach Bordeaux. Ich weiß nicht, ob Irland dann wirklich auf ihn setzen wird. Das ist für mich so das eine Fragezeichen, das ich ohne mein oberflächliches Fachwissen über irischen Rugby nicht beantworten kann. Wales, ein wilder Kader, sehr, 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 sehr jung. Ich meine, die erste Reihe hat 6 Ligaspiele irgendwie gefühlt und davon 5 von der Bank. Das ist ja schon, also die schicken ja gefühlt ihre U23. Das kann funktionieren, ist aber ein sehr, sehr harter Bruch, muss man sagen. Schottland ist mir zumindest kein harter Bruch bekannt. England wird sicherlich auch wie immer in der oberen Tabellenhälfte mitspielen, aber ich glaube, Frankreich ist schon recht gut positioniert, weil auch von den Spielern, die jetzt nachkommen, meine Nolan Le Garec, Antoine Gilbert, selbst wenn man sich diese beiden Newcomer anguckt, die sind ja schon seit 3-4 Jahren in Racing als Stammspieler gesetzt. Da ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Erfahrungslevel als zum Beispiel bei Wales.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Wales, mit denen rechne ich, glaube, dieses Six Nations auch nicht. Also es ist halt ein junger Kader, ist wirklich, wirklich übertrieben. Ne? Also da gibt es Leute, die haben teilweise nur 6 Ligaspiele gemacht oder teilweise sogar nur 1. Dementsprechend erwarte ich ähnlich wie du überhaupt nichts. Irland, ja, auf der 10er Position sich ja auch extrem verjüngt. Ne? Also Harry Bryan, glaube ich, müsste ja auch Jahrgang 2000 nur sein, also auch super junge Spieler, die Rugby-Welt ja jetzt kennenlernen darf, um es mal positiv zu formulieren. Wird auch interessant sein, wie sich das Spiel daraufhin verändert, sonst ja auf den vielen wichtigen Positionen überhaupt nicht verändert. Also gerade was so die erste Reihe oder auch dritte Reihe angeht, ich meine Josh van der Vlier, ja, die sind immer noch da, Kian Healy, Henderson, ne, wie sie alle heißen, Ted Furlong, also die sind ja bekannt und wir wissen über die Qualitäten Bescheid. Die sind auch nicht jetzt nach dem World Cup verloren gegangen, nehme ich stark an. Dementsprechend für mich wird das dann so ein, irgendwas zwischen Schottland, Irland, England und Frankreich werden. Und ich hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang für Frankreich. Ich weiß nicht, wo man es im deutschen Fernsehen verfolgen kann, aber ich nehme auf
More Than Sports TV läuft es.
Ja. Also nicht mehr früher, wo liefen es denn früher? Auf RAN? War nicht Six Nations sogar auf RAN mal übertragen?
Ja, aber das ist schon ein bisschen her. Eurosport auch mal. Aber das ist jetzt schon alles ein bisschen her. Also die letzten 2-3 Jahre zumindest lief es im Internet.
Lief es nicht auf The Zone? Lief es nicht auf RAN?
Auf The Zone lief es eine Zeit lang auch. Ich bin gespannt zumindest, ob Modern Sports TV bei deutschem oder englischem Kommentar bleibt. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das Gros der deutschen Rugby-Community würde sich vermutlich einen englischen Kommentar wünschen. Aber das muss man schauen, wie das wird. Aber ja, bin ich gespannt. Ich freue mich sehr auf die Six Nations. Ich freue mich vor allem auf die Six Nations-Doku, muss ich sagen. Aber bin ich sehr gespannt, wie das dann wird.
Auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall schon mal feststelle, es wird wieder Werbung für den Rugby-Sport werden. Es wird Spaß machen zu schauen. Es ist mit das beste Rugby, was man wahrscheinlich so jedes Jahr regelmäßig zu sehen bekommt. Dementsprechend freuen wir uns drauf.
nicht unbedingt zu den Dingen, die zum besten Rugby gehört haben, die man in diesem Jahr zu gesehen bekommen hat. Der Champions Cup. Wie hast du dieses letzte Wochenende, dieses verkürzte Gruppenformat mit nur 4 Spielen wahrgenommen?
Na, ich sag mal so, man hat schon gemerkt, welche Teams das ernst nehmen und die Qualifikation spielen und welche Teams sich gesagt haben, gut, jetzt spielen wir einfach nur noch irgendwelche Leute, um die halt spielen zu lassen und denen ein bisschen Zeit zu geben und dem halt eine Chance zu geben, und eigentlich ist der Fokus auf der Top 14. Man hat das schon klar gesehen, es gab eigentlich kaum Spiele, die wirklich Spannung in sich hatten, oder wenn sie Spannung hatten, dann eigentlich hätten sie gar keine Spannung in sich haben sollen, eigentlich von den Kader-Nominierungen her. Hatten sie dann aber doch, weil, keine Ahnung, vielleicht die Stormers in Paris alle vorm Spiel eins saufen waren, weil sie irgendwie Bock hatten, mal Paris kennenzulernen, ich weiß nicht. Dann war da unnötig viel oder wenig Spannung drin. Aber ich sag mal so, wenn man sich die Ergebnisse schon anschaut, dann war das entweder, keine Ahnung, wurde nicht getackelt und nur irgendwie Touch-Rugby gespielt, hat man das Gefühl. Also es war nicht das Rugby-Wochenende, was ich mich nie wieder vergessen werde. Sagen wir mal so. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich ähnlich sehen, oder?
Ja, also ich muss ja auch in Fairness sagen, dass ich nur die Hälfte gesehen habe. Okay. Freitagsspiele habe ich nicht gesehen, weil da lief Pro D2. Und Samstag habe ich dann auch ein bisschen was gesehen, aber Sonntag saß ich dann ja schon im ICE, da habe ich nicht mehr viel von mitbekommen. Muss ich in aller Fairness so sagen, dass ich nicht mega gut auf diesen Teil des Podcasts vorbereitet bin. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung angeguckt, aber nicht mit allzu großer Begeisterung. An den Bulls Bordeaux fangen wir vielleicht mal damit an. Bordeaux eine sehr zweitrangige Mannschaft hingeschickt. Trotzdem 2 Bonuspunkte mitgenommen, in Fairness in der...
Wie sagt man so schön, sie haben sich sehr teuer verkauft. Sagt man doch so als Sportjournalist, oder?
Ja, ich glaube...
Der Satz muss fallen, man hat sich sehr teuer verkauft.
Ja, ich meine, absolut 2 Bonuspunkte von einem Team, wo man eigentlich auf der Bulls-Seite die 46 erwartet hat, aber auf Bordeaux-Seite vielleicht nur die 0 von der 40.
Die 40 aber ohne 4.
Das war, glaube ich, schon eine sehr spektakuläre Leistung von einem Kader, der, ich meine, wie gesagt, das ist immer so dieses Thema, warum soll Bordeaux den besten Kader dahin schicken? Sie hatten 15 Punkte aus den ersten 3 Spielen und du gewinnst nichts davon, dass du jetzt nach Pretoria deinen ersten Kader schickst, der dann wieder zurückfliegen muss, die 8-9 Stunden. Und
danach die Spieler nach Marcus hier auch noch müssen, 5 oder 6 Spieler. Ja.
Davon gewinnt man ja nicht. Von daher ist das immer dieses Thema mit diesen südafrikanischen Teams. Ne? Es verzerrt den Wettbewerb ein bisschen. Saracens Lyon, nicht unbedingt diese Reise weiter gehabt. 39-24, auch nicht unbedingt ein Klassiker, würde ich behaupten.
Ja, weiß man bescheiden, wenn man das Ergebnis sieht. Wobei Lyon, ich denke, gut mitgespielt hat, auch erste Halbzeit. Ja, sogar kurz davor war eigentlich auch, was heißt kurz davor, zumindest eine Halbzeit dominiert hat. Ich denke, auch mehr drin gewesen wäre, aber ich glaube, die Saracens haben sich dann gedacht, wie sind die Saracens jetzt? Aber mal hopp hier, sonst sieht es irgendwie schlecht aus. Wenn wir über die Saracens reden, vielleicht auch noch, Owen Farrell jetzt in Racing unterschrieben, alles offiziell und 2-Jahres-Vertrag und auch ein guter Business-Move von Racing, erst zu sagen, nein, wir haben den Spieler nicht unter Vertrag genommen, dann schreiben alle drüber und dann gibt es große, viel Presse und dann sagen, wir haben ihn unter Vertrag genommen, dann gibt es nochmal viel Presse. Guter Move und wer wissen will, was wir davon halten, dass Owen Farrell jetzt nach Frankreich kommt, der kann sich gern die Folge vor 2 Wochen anhören, glaube ich. Da haben wir das Ganze genauer besprochen, dementsprechend machen wir es nicht nochmal auf, aber einfach nur für diejenigen, die es verpasst haben. Nächstes Spiel, Racing gegen Cardiff. Racing gewinnt zu Hause mit 48-26. Ein Spiel, wie es der Score beschreibt.
Spektakulärste Aktion hatte der Goalpost,
ja,
der einmal sehr effektiv den Cardiff-Prop getackelt hat. Das war schon die beste Aktion des Spiels. So ein bisschen für mich das, was...
Ich muss alles zurücknehmen, dieses Rugby-Wochenende wird mir in Erinnerung bleiben.
Also es war schon fantastisch, muss ich sagen. Aber es ist für mich repräsentiert das Spiel so ein bisschen, das, was an diesem verkürzten Champions Cup Gruppenformat so falsch läuft. Weil Racing haben ein Spiel gewonnen und stehen im Achtelfinale. Ist irgendwo,
ich sag mal so,
für in 5 Minuten. Aber
das Gleiche hatten wir letztes Jahr auch im Brief. Ein Spiel gewonnen und dann sind wir weitergekommen und dann haben wir verloren.
Ja, aber es ist dieses, dieses Format funktioniert für mich einfach überhaupt nicht. Es fällt mir so schwer, diese Gruppenphase ernst zu nehmen. Es ist,
ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gruppenphase eigentlich nur dafür da ist, um zu schauen, welches Team nimmt den Wettbewerb ernst. Und dann am Achtelfinale nimmt es dann alle richtig ernst und dann gibt es auch sehr gute Spiele. Und dann, also ich glaube, so Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, also auch Finalspiele vom Champions Cup, die haben dann schon richtig Qualität. Das ist dann richtig Champions League-Feeling, also findest du für mich.
Ja, finde ich, natürlich, aber dann kann man sich die Gruppenphase aussparen. Ich bleib bei meinem Punkt und ich weiß, da stimmen viele mir nicht zu, aber und vor allem nicht die Leute, die daran Geld verdienen, aber man muss den Champions Cup einfach so sehr verkleinern. Du hast 3 Ligen, nimmst jeweils, was weiß ich, 4 Teams und plus minus, ne, dass du auf 16 Teams am Ende kommst oder vielleicht auch wirklich bei 12 bleibst. Dass die Qualifikation für den Champions Cup wirklich was wert ist, dass da nur Teams dabei sind, die Bock drauf haben und dass es wirklich meine 8. Platz in der Top 14. Die Top 14 ist eine fantastische Liga. Aber 8. Platz in der Top 14 reicht für einen Champions Cup Platz. Stell dir das mal vor, wie das im Fußball so wäre.
Hast du auf einmal Mainz in der Bundesliga, in der Champions League oder sowas?
Ja, ne, dann hast du FC Augsburg gegen den, was weiß ich, keine Ahnung, Birmingham oder so, keine Ahnung. Das, wen juckt's, ne, gegen CS Sedan? Wen interessiert's? Es ist, und so fühlt sich halt mit vielen dieser Spielen einfach an. Challenge Cup genauso. Es ist, meine, da ja noch viel krasser, weil dann, ne, nicht mal Best of the Rest, sondern Rest of the Rest. Es ist halt irgendwo, Challenge Cup fühlt sich halt einfach wirklich an wie Resterampe. Wenn wir jetzt mal, ich habe mal heute ein Clermont-Trikot an.
Sehr schönes Trikot.
wirklich schön. Eins von vielen. Wo man jetzt mal davon absieht, sagt, also in Georgien 17.000 Fans bei dem Spiel, trotz der hohen Niederlage und erwartbaren hohen Niederlage, das war schon gut. Aber dass 17.000 genauso viel ist, wie gefühlt in allen anderen Stadien zusammen waren, sagt eigentlich schon Bände über diesen Wettbewerb aus. Und du musst beide Wettbewerbe einfach so zusammenkürzen, dass die Qualifikation ist was wert, dass dieser Champions Cup und vor allem auch der Challenge Cup sich so anfühlt wie, okay, da hat sich jemand was dafür geleistet, da zu sein und das ist toll und das ist nicht einfach nur, ach ja, die sind auch noch da und
Ich kann es aus Fan- oder Supporter-Sicht kann ich es verstehen, aber für mich, also für uns, ich weiß nicht, für mich, ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, es gibt sicherlich auch diejenigen, die das nicht cool finden, aber ich finde es super cool, auch so einen Pokalwettbewerb zu spielen, einfach weil es eine ganz andere Dynamik hat als Spieler. Du weißt wirklich, wenn ich jetzt die nächsten 5 Spiele in diesem Pokalwettbewerb gewinne, dann habe ich am Ende des Jahres eine Trophäe in der Hand. Und deswegen macht man ja Sport. Du willst am Ende eine Medaille an der Wand, also was heißt Medaille, oder willst du mal einen Pokal hochhalten. Immerhin soll ein gutes Foto bei rumkommen, sagen wir mal so. Eine Medaille muss nicht sein, einfach nur ein gutes Foto und eine schöne Trophäe. Und das Ding ist halt auch, ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Briefsupporter, die das vielleicht ähnlich so wie du sehen. Aber ich verspreche dir, wenn wir den Challenge Cup gewinnen, was in dieser Stadt los sein wird, dann wird hier für 3 Tage, sind alle arbeitsbefreit und dann, also ich habe mit Leuten geredet, die meinten, wenn Brief nochmal irgendeinen Titel gewinnt, dann haben sie in ihrem Leben alles gesehen, dann können sie glücklich sterben und sei es der Challenge Cup, dann, also da meint, also ich, also das ist wirklich, ich glaube, man unterschätzt, wie viel so ein Pokalgewinn für eine Stadt bedeutet, auch für Supporter bedeutet und deswegen muss man das als Spieler ernst nehmen und also mir hat es großen Spaß gemacht, den Challenge Cup zu spielen. Auch wenn es sicherlich für viele Vereine mehr Laster ist, einfach weil die Kadergröße das nicht hergibt, eben 2 Wettbewerbe zu spielen, gerade wenn man vielleicht in der Top 14 um den Abstieg spielt.
Ich füge die, also für mich, also ich kann es nachvollziehen. Ich zitiere an dieser Stelle mal oder paraphrasiere mal, wer hat es auf Französisch gesagt, ein Trainer eines naja, mittlerweile Trainer, Co-Trainer eines Erstligisten, der vorher nicht bei einem Erstligisten Trainer war, der mal zu mir gesagt hat, den Challenge Cup zu gewinnen ist eine fantastische Sache für die Stadt und den Verein. Nur im Challenge Cup zu sein, heißt, dass du ein kleines bisschen scheiße bist. Und das ist irgendwie so dieses, ja, naja, es ist schön, dass du ihn gewinnst und das ist sicherlich toll und alles, aber schöner wäre es nicht, im Challenge Cup zu sein.
Ja, klar. Also wenn ich war zwischen Champions Cup und Challenge Cup, dann natürlich den Champions. Aber ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe, Challenge Cup zu spielen oder Challenge Cup zu spielen und zu gewinnen, dann will ich ihn immer gewinnen. Ja, und ich muss sagen, wir sind letztes Jahr mit Brief abgestiegen und wir haben trotzdem, gegen wen wir gewonnen? Ich glaube, wir haben Cardiff besiegt. Fast mit 30 Punkten oder sowas. Das war richtig geil. Außerdem sind wir zweimal privat nach Irland oder so geflogen. Das war auch ganz cool. Bin ich vorher auch noch nie. So richtig mit Privatflieger und dann keine Sicherheitskontrollen, aber man ist ja nur 30 Mann und dann. Das hat schon richtig Eindruck gemacht. Ja, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen eine Rugby Super League.
Ja, also bin ich so weit von entfernt, glaube ich, aber weißt du, wie gesagt, für mich so ein kleines bisschen einfach wirklich dieses lass die Aufsteiger raus.
Ja.
Einfach weniger, also weniger Teams, einfach ein paar weniger
Teams. Ersten drei Teams spielen Champions, dann die nächsten vier spielen Challenge und dann runter vielleicht noch sowas, keine Ahnung, Conference League mäßig, ich weiß nicht, wie es im Fußball heißt und dann kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Lass irgendwo, wo du sagst, also irgendwie noch ein Team Rugby Europe Championship oder was auch immer, Gold Cup oder andersrum, lädst die noch in Challenge Cup mit ein, meine Teilen, ist mir egal. Ich meine, für die Black Lions ist ja wirklich eine fantastische Sache, das muss man ja sagen. Aber es funktioniert so, wie es ist, nicht. Und man letzten Endes, der Punkt, weshalb es nicht funktioniert, ist, dass die Vereine auch keinen Bock mehr drauf haben. Der Grund, weshalb dieses verkürzte Format eingeführt wurde, war, dass die Vereine gesagt haben, wir müssen ein Wochenende für den europäischen Rugby streichen. Mhm. Deswegen wurde es verkürzt. Und wenn die Vereine schon sagen, wir müssen den europäischen Rugby zusammenschrumpfen, dann muss man es aber auch richtig machen und nicht irgendwie dieses halbgare Rumgeeiere, was wir hier Jahr für Jahr haben.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Sicherlich, ich muss aber auch sagen, ich verstehe schon, warum Vereine den Pokal nicht 100% spielen. Aber aus Spielersicht verstehe ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, das ist eine riesen Chance. Und ich glaube auch, wenn du Leute fragst, die Spieler, also aus Spieler fragst, die nur den Challenge Cup in ihrer Karriere gewonnen haben, ich glaube, das ist immer noch einer der Tage, die man wirklich nicht vergisst, dass man halt einfach mal wirklich was gewonnen hat. Und auch wenn man nur den Challenge Cup gewonnen hat, man hat den gewonnen, man hat einfach, also das ist, glaube ich, deswegen macht man den Sport wegen Titeln. Und ich wurde bis jetzt nur deutscher Meister. Dementsprechend, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. So, Challenge Cup ist da nicht so schlecht.
Ja, es ist, ich möchte es auch alles nicht so mega negativ sehen. Aber
sagen wir so, we agree to disagree.
Genauso wie Toulouse, wir haben schon drüber geredet, den Sieg gegen Bath 31-19 hochbezahlt mit zwei langfristigen Verletzungen, naja, eine langfristige Verletzung und eine Verletzung von Stammspielern. Damit 20 von 20 Top-Seed kann man schon mal machen. Glasgow, Toulon 29-5, müssen wir, glaube ich, keine großen Worte drüber verlieren. Das waren wie man Auto gebraucht. Der Tag. Bayern Exeter, obwohl es eigentlich nicht so um nichts mehr ging, 40-19. Ziemlich schwächter Kollege, kann man mal machen.
Spielt ja schließlich zu Hause, ne? Lässt man sich nicht
rum. Und bevor wir zu dem einen etwas kontroverseren Spiel kommen, und ich sage etwas, vielleicht noch kurz vorher, Sale hat 24-37 gegen den amtierenden Europameister La Rochelle verloren. Stade Français, Stormers und das eine Spiel mit ein bisschen mehr, naja, Überschriften danach. 2024 am Ende für die Gäste aus Südafrika vom Western Cape.
Ja, als wäre das nicht spektakulär genug, war das eigentlich Spektakuläre, dass so viele Leute vom Feld gestellt wurden wegen gelben Karten. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du es in der Wiederholung zu sehen hast. Und dann gab es eine. dann wusste man nicht, wie viele Spieler sollen jetzt ausfällt. Und ich habe es heute nicht verstanden. Müssen jetzt zwei runter oder müssen dann drei runter? So, für die Leute, die nicht eingeweiht sind. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Stormers dominieren das Gedränge so dermaßen, dass erstmal der erste linke Prop in der gelben Karte vom Feld gestellt wird. Dann kommt der nächste Prop, der eigentlich schon ausgewechselt wurde, also der startende linke Prop kommt aufs Feld gerannt, macht drei Gedränge, bringt alles links, kriegt auch eine gelbe Karte, mach mal schön wieder runter. Und auf einmal gibt es keine Props mehr, die du nach links stellen kannst. Und dann ging es los. Kommt dann der rechte Prop nach links? Nee, auch nicht. Ist aufs Feld gerannt, wieder zurück. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir irgendwie in die erste Reihe stellen. Wie stellen wir jetzt in die erste Reihe? Und wenn dann jemand anders in die erste Reihe muss, dann muss vielleicht wer anders runter. Und ein Hin und Her. Und also es war verrückt. Es hat Spaß gemacht zuzusehen und ich musste auch herzlich lachen. Ja. Am Ende hat es nichts geholfen und Paris hat trotzdem verloren. Gegen die Stormers, nachdem sie über lange Strecken das Spiel dominiert haben und auch die bessere Mannschaft waren. Bis zu dem Moment, als dann André Strassen eingewechselt wurde, der noch wahrscheinlich so eine persönliche Fehde mit Paris am Laufen hatte, obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der wegen Doping 4 Jahre gesperrt worden ist. Naja, auf jeden Fall, nach den 4 Jahren jetzt dopingfrei, wie auch immer man das persönlich einschätzt, wieder zurück in Paris und direkt mal einen Versuch gelegt und richtig Rambazamba gemacht. Und ja, die Bank der Stormers hat einen mega Impact gebracht und ja, dann am Ende auch den entscheidenden Unterschied, denke ich. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt.
Also erstmal muss ich an dieser Stelle sagen, als Prop finde ich es immer noch eine Schande, dass das die eine Position ist, in der du dafür bestraft werden kannst, dass dein Gegenspieler besser ist als du. Möchte mal sehen im Gegenzug, dass ein Winger eine gelbe Karte sieht, weil er gegenüber besser auf den 100 Metern ist als er. Das würde ich einfach gerne mal sehen. Aber ja, es ist, Stade Francais waren schon lange die bessere Mannschaft. Auf der anderen Seite, ja, in den europäischen Wettbewerben haben sie dieses Jahr ja auf ganzer Linie enttäuscht. Und ich glaube, da am Ende diesen Siegeswillen zu haben, wenn du weißt, eigentlich kannst du gar nichts mehr holen, ist wahrscheinlich auch wirklich nicht leicht. Von daher vielleicht für mich nicht überraschend, dass die Stormers am Ende noch diesen Sieg holen.
Ja. Außerdem wollten sie ja wahrscheinlich auch einen Grund haben, um Paris nochmal vielleicht auch von einem Club oder von einer Diskothek auszusehen. Ne? Man versteht ja, was wir machen.
Und so ein freies Wochenende in den nächsten Monaten ist ja vielleicht auch immer ganz schön. Ja. Achtelfinale mit dem einen oder anderen Duell, das wir schon mal gesehen haben. Ich gehe jetzt erstmal nur auf die Spiele ein, oder ich erwähne nur die Spiele, in denen französische Teams dabei sind. Es sei denn, du möchtest noch was einwerfen. Das
kann nee, so. Ich wollte nur sagen, mit Blick auf die Zeit müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen, müssen wir vielleicht erstmal auch den zweiten Gang jetzt einfliegen, weil wir haben auch ziemlich viel auf dem Zettel. Ziemlich viel sogar. Dementsprechend, Achtelfinale Toulouse-Racing, wer gewinnt?
Toulouse.
Bordeaux-Saracens.
Bordeaux-Saracens.
In Bordeaux.
Hatten wir auch schon in der Gruppenphase, würde ich jetzt erstmal auf eine Wiederholung setzen.
Ja, würde ich auch sagen. Denke ich. Bulls-Lyon, wer gewinnt?
Bulls, allein wegen der Reise nach Südafrika.
Ich sag Lyon. Ich sag, Call, aufpassen, Ohrenspitzen. Lyon, diese Saison setzen sie alles auf den Cup und die kommen auch richtig weit. Stormers La Rochelle, der holt.
Stormers aus dem gleichen Grund wie Lyon, Reise nach Südafrika, wird die Spieler auf einem ähnlichen Niveau wird sie es dann klein kriegen. Hatten wir das nicht, diese Gruppenphase auch schon?
Ja.
Bulls-Lyon hatten wir in der Gruppenphase auch
schon. Das war das Skandalspiel, wo dann der Penalty zurückgepfiffen wurde und dann die Stormers dann.
Ah, ja.
Das war
ja.
Was heißt Skandalspiel? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Da sage ich auch, La Rochelle gewinnt.
Dann setze ich auf La Rochelle.
Ja,
ich glaube auch Revanche. Challenge Cup machen wir ganz. Ja. Doch, ja, La Rochelle gehe ich mit. Challenge Cup machen wir mal ganz flott, weil wen juckt's? Entschuldigung, wenn ich das so offen sage, aber Po 28-27 gegen die Zebre, Oyonnax 28-27 gegen die Cheetahs, Treviso 27-19 gegen Montpellier, Perpignan 23-32 gegen Newcastle, Gloucester 35-5 gegen Castres, die tatsächlich in Bestbesetzung angetreten sind oder zumindest mit einem Team, das sehr nah dran ist, bekomme ihre Revanche dann im Achtelfinale. Spoiler, Vorsicht. Black Lions 3:37 vor den angesprochenen 17.000 Fans im Stadion. Das war schon echt anständig. Achtelfinale, Po Connacht, sagen wir Po wahrscheinlich.
Ist in Po, ja, Po.
Ja, Embra Bayon, Embra wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen. Gloucester Castre, angesprochen, 35:5, würde ich auch wieder bei Gloucester bleiben. Clermont Cheetahs,
Clermont,
eindeutige Sache, ja. Clermont, ja, eindeutig, ja. Und Montpellier als der, ja, kann ich unterschreiben, ja. Kommen wir zur besten Liga der Welt, Pro D2, mit einer Serie, die gerissen ist. Vor 8.500 Zuschauern in Béziers, es läuft und dann ist die Stadt auch wieder da. Das sind gut 2.500-3.000 mehr als normalerweise in den letzten Spielen da waren.
Erfolgsfans.
Also, ja, man muss ja wieder mitgenommen werden. Und vor voller Hütte hat Béziers natürlich...
Wenn ich das noch sagen darf, der Hype-Train ist durch Béziers gefahren, hat die Leute eingesammelt und ins Stadion gebracht, nur um dann die Leute dabei wieder nach Hause zu fahren, nachdem sie verloren haben.
Provence Rugby, die in der mit der Sirene eigentlich, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, diesen 18:17 Sieg geholt haben, die 6 Siege in Folge oder die Serie von Béziers von 6 Siegen in Folge beendet haben. Ja, kleine Überraschung, würde ich fast sagen.
Ja, verletzungsgeschwächt und auch noch auswärts, also attention.
Ja. Kein Julius Nostadt und natürlich auch kein Oscar Rixen für Brief. 38:13, das Derby gegen Montauban. Aber wahrscheinlich live miterlebt hast du es ja trotzdem.
Ja, ich habe es live miterlebt und ich hatte es auch schon so ein Gefühl irgendwie, dass es ein gutes Spiel wird und dass es auch ein Bonussieg wird, weil wirklich nachdem, seit Pierre Lars einfach auch die Trainings super, super gut strukturiert sind, auch vom Load-Management extrem viel verändert wurde. Jetzt zum Beispiel am Montag einfach nur easy Walkthrough, jeder kennt seine Rolle und ist eine ganz andere Art und Weise von Training, die mir sehr gefällt, auch er als Person super, super fairer Typ. Ich komme ja auch langsam jetzt wieder zurück. Ich wurde ja diesen Dienstag haben sie ja hier den Nagel rausgezogen, das heißt also einen richtigen Nagel, den ich im Finger hatte, also, ne, den man auch in die Wand hauen würde oder so ähnlich. Und seitdem, ich kann immer noch nicht 100%ig bewegen, aber ist schon besser, deswegen durfte ich auch jetzt wieder dabei sein. Wurde auch sehr lustig begrüßt, durfte erstmal vorne an die Tafel kommen und dann mal so erklären, ob ich dann auch taktisch mitgearbeitet habe. Da wurde ich erstmal auf Herz und Nieren überprüft, ob ich dann auch alle neuen Kommandos weiß. War auch ganz okay. Ja, bin noch nicht ganz 100%ig zurück, bin jetzt noch so ein bisschen am Laufen und hoffe dann so, dass ich dann vielleicht in 2 Wochen die Mobilität habe, dass die Ärztin, die Chirurgin mir das Go gibt. Aber ja, Spiel mega gut gelaufen und jetzt diesen Freitag gegen Provence Rugby. Das wird auf jeden Fall auch ein Kracher werden und das erste kleine Finale. Denn ich glaube, mit Brief und Provence ist in den Top 6 zu rechnen und in den Playoffs.
Ja, erstmal natürlich Daumen gedrückt, dass es positiv weitergeht.
Dankeschön.
Provence Rugby überholen Béziers damit auch in der Tabelle, haben damit jetzt 53 Punkte, 2 hinter Vannes und 3 vor Béziers auf Platz 3. Geht ja dann auch um den Halbfinalplatz. Biarritz, ich habe das Spiel übersprungen, ist ja auch egal. Biarritz 38, Valence ist nicht egal, aber wie auch immer. Biarritz, Valence 38:13. Tim Menzel kam in der 56. Minute. Ein Befreiungsschlag für Biarritz, der sehr, sehr bitter ist für Rouen, die auch haushoch gewonnen haben. Dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal ein sehr, sehr wichtiger Befreiungsschlag für Biarritz. Die sich da ein bisschen Luft zum Abstiegskampf gemacht haben, zumindest moralische. Ist jetzt ja sehr spannend da unten, weil du jetzt nämlich mit Biarritz auf Platz 15, Swaziland auf Platz 14 und Valence auf Platz 13 3 Teams mit 30 Punkten hast. Das kann noch richtig eng werden.
Richtig eng werden, richtig spannend werden und der neutrale Zuschauer freut sich, währenddessen Fans in Biarritz und Valence an den Fingernägeln kauen. Aber so soll es sein, davon lebt der Sport. Und gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres. Ja, und Schlimmeres als überraschende Ergebnisse sind nur schlimme finanzielle Nachrichten für den Fan von Grenoble. Gott sei Dank gab es an diesem Wochenende nur überraschende sportliche Ergebnisse. Eine Heimniederlage gegen Dax. Ja. 24-7 gegen die Gäste aus den Landes. Etwas überraschend. Auswärts waren sie ja noch nicht so sehr, sehr stark diese Saison. Kein Maxime Oldmann. Aber eine sehr, sehr bittere Heimniederlage für Grenoble, die das Spiel eigentlich sehr lange sehr hoch geführt haben, das noch so aus der Hand zu geben. Ja, bitter.
Bitter für Grenoble, umso schöner für Dax. Und wie gesagt, für einen Aufsteiger spielen sie eine unglaubliche Saison. Sind ja auch dabei, irgendwie die Spieler zu halten, die sie haben. Haben, glaube ich, erst jetzt Anfang der Woche einen jungen linken Prop verlängert für 3 Jahre. Also laufen nicht die Spieler davon, wie das vielleicht bei anderen Prodedue-Vereinen vorkommt, die gut sind und einen Lauf haben. Halten die Männer beisammen. Und das freut mich auf jeden Fall, weil Dax ist ja auch irgendwie so ein richtiger Traditionsverein, wenn man das so sagen kann. Ich meine, Rugby natürlich nicht so, ein RB Leipzig oder ein TSG Hoffenheim oder sowas finden wir im Rugby noch nicht. Aber wenn man von so von Traditionsvereinen reden möchte, dann wäre Dax auf jeden Fall dabei. Und sicherlich etwas, was Rugby-Enthusiasten in Frankreich, aber auch in Deutschland freut zu sehen. Und ich denke mal, sie haben ihr Ticket gelöst, um auch die nächste Saison in der Pro League zu spielen, wenn nicht noch ganz viel schief läuft.
Die Daumen sind, in dem Fall nicht gedrückt, aber wir wünschen natürlich allein schon wegen unseres deutschen Nationalspielers alles Beste. Bitter für Rouen, wir haben schon erwähnt, haushoch gewonnen, 37-7 gegen Nevers, ausgerechnet an dem Wochenende, wo die gesamte Konkurrenz im Abstiegskampf auch gewonnen hat. Sehr, sehr bitter, konnten den Rückstand trotzdem nicht verringern. Kleinen Rückstand nur für Aurillac in Agen, 21-23. Sehr unruhig aktuell, nachdem ja schon um Silvester rum der Präsident den gesamten Kader in sein Büro berufen hat, um ihnen die Zukunft im Verein mitzuteilen. Und letzte Woche er nochmal eine große öffentliche Ansage gemacht hat, der gute Herr Fontenot, dass der ein oder andere Spieler sich doch daran erinnern sollte, dass er zum Arbeiten da ist und nicht nur im Urlaub. Das haben wir diese Saison auch schon an anderer Stelle ähnlich gehört. Aber sicherlich nicht die beste Art und Weise, Ruhe in den Verein zu bringen.
Agen macht aktuell so, es hat ja falsch. Anscheinend Wirkung gezeigt. Ich meine, Heimsieg ist da.
Ja, aber ich sag mal, mit nur 2 Punkten Vorsprung zu Hause gegen Aurillac zu gewinnen, spricht jetzt auch nicht unbedingt von Souveränität. Muss man vielleicht auch in Fairness sagen, ohne Aurillac was absprechen zu wollen. Junges Team, hungriges Team, gutes
tolle
Team.
Tolle Saison bis jetzt gespielt.
Aber kein Team, das traditionell auswärts eine Macht ist. Zwei Ungolem 2016 gegen Colomiers, auch ein etwas überraschender Sieg, muss man sagen. Colomiers eigentlich dann auf der anderen Seite ein traditionell doch recht gutes Auswärtsteam. Zwei Ungolem, wichtige Punkte, wären ohne diesen Sieg auf den Relegationsplatz gerutscht. Von daher sehr, sehr wichtige Big Points im Tabellenkeller. Ja. Wann? Tabellenführer hat sich lange schwer getan gegen Mont-de-Marsan. 31-15 am Ende, Erik Marx kam in der 47. Minute von der Bank. Warum oder kannst du einschätzen, weshalb sich Wann so lange schwer getan hat?
Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe jetzt auch die Woche nicht mit Erik geredet oder sowas. Was ich nur weiß von den letzten Gesprächen, was ich jetzt auch so öffentlich sagen kann, ist, dass, ich meine, Wann hat jedes Spiel gewonnen. Die haben nur gewonnen. Ja. Und irgendwann, da lastet ja auch ein Druck auf dir, weil die Erwartungshaltung damit ja auch größer wird. Ich glaube, dass es auch gut tun kann, dann mal ein Spiel zu verlieren, weil es irgendwie dann, jetzt ist passiert, jetzt haben wir ein Spiel verloren und jetzt fangen wir wieder neu an. Und ich glaube, in dem Momentum ist Wann vielleicht jetzt gerade. Das ist jetzt meine Einschätzung von dem, was mir so erzählt wurde. Ne? Das ist keine, ich zitiere jetzt nicht, das ist einfach so, wie ich das verstehe. Und das ist vielleicht auch gut, und das ist wieder das Momentum, wo man halt wieder Spiele gewinnt, wo man auch dominiert. Ich meine, man muss am Ende sagen, 31-15, das ist dann schon deutlich. Es ist dann schon so, dass man sagt, war jetzt kein knappes Spiel. So, ne? Sondern ist dann schon deutlich, und ich glaube, in dem Momentum befindet sich Wann gerade wieder, dass man ja, jetzt super viel gewonnen hat und jetzt, ja, jetzt kommt man wieder ein bisschen runter und jetzt geht es aber langsam wieder hoch auch und man gewinnt wieder deutlich zu Hause und man punktet halt und ja, ich glaube, so würde ich mir das erklären und wie gesagt, waren ja immer noch Tabellenführer, irgendwie 11 Siege aus 17 Spielen und ich glaube, können ganz entspannt in die Zukunft gucken, was das angeht. Ja. Also, ja.
Wichtig wäre in jedem Fall ein Halbfinalplatz, wurde jetzt die letzten Tage angesprochen, dass das ganz klar ausgegebene Ziel das Finale ist, das erste in der Vereinsgeschichte. Von daher kann man da, glaube ich, sehr gespannt sein, wie es da weitergeht. Genauso wie in der National kommen wir noch zur dritten Liga, bevor wir dann nur noch kurz ein Spiel in der National 2 haben, was wir dann aber auch nur vom Ergebnis her abhaken können. Aber Chambéry, Carcassonne, 18-18, das erste Spiel, das Chambéry im neuen Stadion nicht gewonnen hat. Gegen Carcassonne, die in den Spielen davor etwas unkreativ wirkten. Was ich, glaube ich, die letzten Spiele unterschlagen habe. Vielleicht noch kurz als News hinterher, dass Carcassonne neue Aktionäre sucht, neue Investoren sucht. Das erste Mal in der Geschichte des Vereins, dass man da sein Kapital öffnet. Und bitter nötig aufgrund der eigenen finanziellen Lage.
Wieso habe ich schon gehört, dass sie schon jemanden gefunden haben? Oder
ja?
Oder ich weiß nicht, ob das, also da warst du aber noch nichts, ne? Also
ich habe noch nichts
offiziell.
Also ich habe Gerüchte gehört. Ja. Was heißt Gerüchte? Also mir wurden ein, zwei Dinge gemunkelt, aber nichts, wo ich sagen würde, das klingt offiziell oder durch.
Gut, dann halte ich mich jetzt auch zurück. Ja. Dann warten wir ab und bleiben gespannt.
Wir bleiben gespannt. Also meines Wissens nach ist noch nichts durch. Ja, okay. Möchte mich jetzt hier auch nicht um Kopf und Kragen reden. Von daher schauen wir da einfach mal. Carcassonne bleibt ein schwieriger Verein, allein aufgrund der Situation der Stadt. Relativ klein, muss man fairness sagen, große Konkurrenz durch den Rugby League Club, die ja aktuell amtierender französischer Meister sind. Stadion renovierungsbedürftig in weiten Teilen, Trainingsgelände nicht wirklich vorhanden, nur mit Hundescheiße versehrt. Da ist schon viel, was man machen müsste, um diesen Verein wirklich umzukrempeln. Von daher bin ich auch wirklich gespannt, ob es dann offiziell wird, dass sich das tatsächlich jemand antut. Ich würde es ihnen gönnen. So ein kleines bisschen.
Weißt du, was man reinbuttern müsste?
Ey, man müsste schon. Also, ich glaube nicht mal, dass das Finanzielle das große Problem ist, weil theoretisch gibt es eine ganze Menge. Die Stadt hat ein neues VIP-Zelt am Stadion gebaut. Sie haben einen neuen Kunstrasenplatz installiert. Nur das Problem ist, auf den Kunstrasenplatz kamen sie in den letzten Jahren oft nicht, weil dann irgendwie stattdessen die Universitätsnationalmannschaft den Vorrang bekommen hat oder wer auch immer und die Dinge, die es gab, auf die konnten sie oft nicht zugreifen. Ja. Und ich glaube, das große Problem, das in Carcassonne weiter besteht, ist einfach zum Rathaus durchzudringen und das Rathaus zu überzeugen, dass der Verein wichtig ist und eine Rolle spielt und ja, und ich meine, dieses andere Problem, Rugby League, ist in Carcassonne ein großes Thema. Das wird man sicherlich auch nicht von heute auf morgen ändern können. Aber zumindest gucken, dass man, wo man Synergien schaffen kann, wo man besser zusammenarbeiten kann und nicht zwangsläufig in der Konkurrenz steht. Das wäre
schon mal ein Anfang.
Ja, vielleicht auch. Ja. Apropos Rugby League, vor ein paar Tagen oder vorletzte Woche gab es das große Top-Duell zwischen Carcassonne und Albi in der ersten französischen Rugby-Liga. Albi selbst haben im 15er Rugby mit 15-22 in Périgueux verloren. Keine große Überraschung. Périgueux heimstark wie eh und je. Sind sie noch auf Playoff-Kurs? Wir schauen mal in die Tabelle.
Der wird erstmal der Bleu-Blanc Rugby-Ergebnisdienst beauftragt.
Sind Tabellensechster, punktgleich mit Suresnes. Ein Punkt vor Bourgoin, sind aber noch in den Playoff-Plätzen. Also mal schauen, was daraus wird. Man darf gespannt bleiben. Blagnac 31-13 gegen Narbonne verloren. Das Spiel, das mir am Wochenende am meisten Spaß gemacht hat, wenn es auch sehr kurzfristige oder nicht langanhaltende Unterhaltung war. Aber ja, war gut, kann man nicht sagen. Nizza 51-17 gegen Tarbe. Sicherlich auch keine Überraschung. Hier mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Da sind wir wieder angekommen. 23-13 gegen Massy gewonnen.
Für die wird es richtig eng jetzt langsam, ne?
Also Massy. Für die wird es langsam richtig eng. Also sind... Sie haben nur, in Anführungszeichen, 2 Punkte Rückstand auf Bourg-en-Bresse, nur 3 Punkte Rückstand auf Tarbes. Sie haben 20 Punkte Vorsprung auf Yen, in aller Fairness. Also sie werden... Relegationsplatz ist sicherlich das Schlimmste, was ihnen passieren kann, aber es könnte ihnen passieren. Und da kommen von unten auch durchaus gute Teams nach. Das ist keine ungefährliche Situation für einen Verein, der finanziell ohnehin nie allzu dick dastand, aber sehr überraschend von einem Verein, bei dem man sicherlich vor Beginn der Saison nicht zwangsläufig wusste, was einen erwartet, weil bei Massy weiß man das nie so genau bei den jungen Teams, die sie immer haben, aber dass das so krass nach unten ausbricht, ich glaube, damit hat niemand gerechnet.
Auf jeden Fall. Wer auch ja, hoch verloren hat, ist Furen zu Hause mit 27-36 gegen Bourg-en-Bresse. Ja, und Bourgoin gewinnt zu Hause. Riesenüberraschung gegen Vienne mit 27-3.
Immerhin ein Derby. Immerhin ein Derby. Geil, besonders heiß umkämpft ist. Bourgoin, ja, der erste Challenge-Cup-Sieger.
Da sind wir.
Wo wir diesem Thema noch sind.
Bis heute unvergessen.
Aber Vienne,
in Bourgoin zumindest.
Vienne auf der anderen Seite mit mehr französischen Meistertiteln. Das muss man ja auch in Fairness sagen. Glaube ich zumindest. Einen haben sie in jedem Fall.
Einen mehr als Brief.
Und
auf jeden
Fall. Ist auch schon ein bisschen her. Wobei, es gibt schon, also wenn man sich die Vereine anguckt, die schon mal französischer Meister geworden sind, ist das schon echt wild. Aber, naja, Lavoult zum Beispiel. Fragen sich alle, hä, was für ein Ding? Genau.
Ich könnte ja fleißig
genau googeln. Und in der National 2 haben wir noch ein Ergebnis, das wir nachliefern können. Und zwar hat Dijon 26-23 gegen den Cercle Amical Lannemezanne gewonnen. Mathieu Ducot, unser deutscher Nationalspieler, hat auf der 12 durchgespielt. Allerdings im Vergleich zur Woche davor keinen Versuch gelegt. Sehr enttäuschend. Schwaches Spiel.
Flop der Woche.
Und es ist schon wirklich mau. Also gut, haben wir da auch mal unseren Senf dazu gegeben. Schöne Stadt übrigens, Dijon, kann ich als Reiseziel sehr empfehlen. Sehr viele gute Restaurants.
Wegen dem Dijon-Senf oder warum?
Unter anderem, also möchte ich jetzt nicht kleinreden, also ich meine, es ist da, das dafür muss man ja auch trennen und da kommen wir jetzt vielleicht auf den letzten Exkurs. Dijon-Senf ist nicht Dijon-Senf und der Dijon-Senf, weil er nicht patentiert ist und keine geschützte Ursprungsbezeichnung hat, ist tatsächlich der größte Produzent von Dijon-Senf in Kanada. Wissen viele nicht.
So nämlich.
Weil das, was den Dijon-Senf nämlich berühmt und bekannt und so gut macht, ist der sogenannte Verjus, was eine schnell angegarte und nur sehr kurz haltbare Form von Weinessig ist, die dem Senf beigemischt wird. Und weil das immer so schnell verbraucht werden musste, war dieser Senf eben immer nur regional. Aber das ist ein Exkurs, aber Dijon definitiv eine Reise wert. Auch für Rugby.
Auch für Rugby. Apropos Rugby, wir verabschieden uns. Freuen uns auf euch nächste Woche wieder zu begrüßen. Fahrt nach Dessau, unterstützt die Schwarzen Adler, schreibt uns auf Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse.
info@bleublancrugby.de
und schaut auf unserer Webseite vorbei.
bleublancrugby.de und wir hören uns nächste Woche auch am Mittwoch wieder. Und bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr mit der Six Nations Doku viel Spaß habt. Und bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.